Hallo, ich bin Grit und ich spreche gleich mit Jonas Hamm über die Utopie der geschlechtlichen Vielfalt, in der jede Person selber über ihr Geschlecht entscheidet und dies bedingungslos akzeptiert wird. Viel Spaß beim Zuhören! Ja, hallo, ihr Lieben da draußen. Ich sitze hier mit Jonas Hamm, das heißt, eigentlich sitzen wir ja gar nicht zusammen, sind aber auf eine Art connected. Jonas ist ein Herzensmensch von mir, den ich von früher aus Bremen kenne. Und ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch heute führen. Jonas ist eine Transperson und mittlerweile auch professionell in dem Bereich tätig. Jonas, magst du selber noch was zu dir sagen?
Hallo erstmal. Ja, wo fange ich an? Ich bin ungefähr seit 10 Jahren, könnte man sagen, im Transbereich unterwegs. Hab aber da zwischendurch meine Professionen gewechselt. Also ich bin ausgebildeter systemischer Berater und ich habe in Berlin 5 Jahre in einer psychosozialen Beratungsstelle für inter- und transgeschlechtliche Menschen gearbeitet und habe im Grunde 5 Jahre lang Transpersonen professionell begleitet im Coming-out-Prozess, dabei irgendwie adäquate Supportstrukturen für sich zu finden und so weiter und so fort.
Darf ich da einmal kurz einhaken?
Ja.
Adäquate Wortstrukturen. Kannst du da kurz was zu sagen, was du damit meinst?
Entschuldigung. Adäquate Supportstrukturen. Ach, Unterstützungsstrukturen.
Okay, alles klar.
Ich habe Transpersonen dabei unterstützt, für sich ein Umfeld aufzubauen, die Hilfe zu finden, die sie brauchen bei so Dingen wie Vornamens- und Personenstandsänderungen. Also die Änderung des rechtlichen Geschlechtseintrags. Ich habe sie dabei unterstützt, ÄrztInnen und TherapeutInnen zu finden. Also im Grunde so ein Transitionssystem aufzubauen. Ich habe mit Familien und FreundInnen gearbeitet, mit PartnerInnen und Kindern. Also ich war im Grunde so ein professioneller Transunterstützer. Nebenbei meinen Master gemacht in angewandter Sexualwissenschaft und habe da irgendwann ein Forschungsprojekt gemacht zur gelebten Sexualität von Transpersonen. Und ich habe da insbesondere mich interessiert, oder ich habe geforscht zu dem Thema gelingende Sexualität ohne Genitalangleichung und habe Interviews geführt mit Transpersonen und binären Personen, die mit ihrer Sexualität sehr zufrieden sind und die keine operative Angleichung von ihren Genitalien planen. Das ist so das zweite Feld. Und das dritte Feld ist, dass ich ungefähr vor einem Jahr nochmal einen Karrierewechsel gemacht habe und in den politischen Bereich gewechselt bin. Und jetzt arbeite ich gerade als Policy Officer bei Transgender Europe. Das ist der europäische Dachverband, der Transpersonen in Europa und Zentralasien vertritt, gegenüber so internationalen Strukturen wie der Europäischen Kommission oder Europarat und so weiter. Und da bin ich quasi sowas wie eine Art Politikreferent. Und an der Stelle sollte ich vielleicht dazu sagen, ich bin gerade als Privatperson hier, also ich spreche nicht für TGU und auch nicht für meinen ehemaligen Arbeitgeber und so weiter.
Okay, und ich habe im Kopf, dass du hier in Bremen auch Transrecht, habe ich direkt auch eine Frage, Transsternchenrecht, Transrecht e.V.,
ja,
so ein Netzwerk und umzu gegründet hast.
Ja.
Magst du da nochmal sagen, was damals die Beweggründe waren, den Verein zu gründen?
Ja. Und an der Stelle erstmal ein herzliches Hallo, falls irgendjemand von Transrecht zuhört. Das ist ein Verein, den wir 2013 gegründet haben. Ich war lange da sehr aktiv, war auch lange im Vorstand, bis ich dann vor 4 Jahren oder sowas da ausgestiegen bin, weil ich nach Berlin gezogen bin und einfach nicht mehr im Bereich Bremen unterwegs war. Und damals war die ursprüngliche Idee, das ist auch der Grund, weshalb das Transrecht heißt, es gab im Grunde keine rechtlichen Unterstützungsstrukturen für Transpersonen in Deutschland. Und es gibt nach wie vor irgendwie massive rechtliche Benachteiligungen gegenüber Transpersonen. Es ist unglaublich schwer, als Transperson seine Rechte durchzusetzen. Das meiste läuft über Gerichtsverfahren, weil der Gesetzgeber sich an der Stelle eben sehr ungern bewegt. Vielleicht ein kleines Beispiel: Vor ziemlich genau 10 Jahren, am 11. Januar 2011, hat das Bundesverfassungsgericht den Sterilisationszwang im transsexuellen Gesetz für verfassungswidrig erklärt, weil es einen Eingriff in die Menschenwürde darstellt, in das Recht auf Selbstbestimmung und natürlich in die körperliche Unversehrtheit. Und der Gesetzgeber, also der Bundestag, hat bis heute diesen Sterilisierungsparagraphen nicht aus dem TSG entfernt. Der steht da seit 10 Jahren immer noch da. Er wird nur seit 10 Jahren nicht mehr angewendet. Und im Grunde sind in den letzten 40 Jahren eigentlich alle Rechte für Transpersonen vor Gericht erstritten worden. Deshalb haben wir damals gesagt, okay, dann brauchen wir eben eine Organisation, die genau dafür sorgt, dass sowas besser funktionieren kann. Und dann haben wir einen Verein gegründet namens Transrecht. Und die Idee war damals, Gerichtsverfahren von Transpersonen durch die Instanzen zu begleiten, zu unterstützen, anwaltliche Hilfe und Beratung zur Seite zu stellen, finanzielle Mittel aufzutreiben und so weiter. Das hat nicht ganz geklappt. Also das hat geklappt, aber es ist anders geworden, als wir uns das damals vorgestellt haben. Strategische Prozessführung ist immer noch ein Teil von dem, was Transrecht macht, soweit ich weiß. Aber im Grunde hat sich der Verein zu so einer Art Transvertretung in Bremen entwickelt, also gegenüber dem Land Bremen und zu einer Beratungsstelle für Transpersonen, einem Community-Zentrum auf einer Art. Der Verein hat jetzt seit kurzem erstmals eigene Räume und 2 bis 3 Angestellte, die Beratung durchführen. Ist auch Träger für die erste Interberatung, die es jetzt im Land Bremen gibt, durchgeführt von ausgebildeten Peer-BeraterInnen. Es ist eigentlich total großartig. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich bin wirklich stolz auf das, was die KollegInnen bei Transrecht so auf die Beine gestellt haben in den letzten paar Jahren, seit ich weggegangen bin.
Sehr schön. Ich habe eine kurze Nachfrage, weil ich ja ein bisschen irritiert bin. Du sprichst von Transpersonen und von Interpersonen und sagst kein Sternchen. Magst du da einmal was zu sagen? Weil in meiner Aussprache bin ich sehr bemüht darum, immer das Sternchen mitzusprechen und frage mich gerade, ob ich was verpasst habe.
Nein, ich glaube nicht, dass du da was verpasst hast. Also das Trans-Sternchen ist natürlich immer noch da. Ich glaube, viele, viele Leute sprechen das Sternchen nicht mit, was nicht heißt, dass es nicht da ist. Dieses Sternchen wird auch Trunkierung genannt. Das kommt aus der Internetsprache. Und die Idee war damals, so die alten Gräben zwischen Menschen, die sich als transsexuell verorten und Menschen, die sich als transgender verorten, zu überbrücken und zusammenzuführen, indem man sagt, naja, eigentlich gibt es ja mehr Gemeinsames als Trennendes, was uns verbindet. Also lass uns doch einfach das Wort Trans nehmen und ein Sternchen dahinter machen. Das Sternchen ersetzt die Endung und dann kann beides oder alles damit gemeint sein. Und wir haben quasi einen inklusiven Oberbegriff. Und inzwischen gibt es nochmal einen neuen Diskurs, der sagt, naja, im Grunde braucht man das nicht, weil schon das Wort Trans an sich ist ein Oberbegriff. Deshalb müssen wir dieses Sternchen auch nicht mehr dazu schreiben. Für mich persönlich ist es tatsächlich eher, dass ich inzwischen hauptsächlich im internationalen Bereich unterwegs bin. Und da ist das Sternchen einfach relativ unüblich.
Ja, spannend. Das wusste ich so auch noch gar nicht.
Darf ich noch einen Satz dazu sagen?
Auf jeden Fall.
Vielleicht ein kleiner Disclaimer an der Stelle. Also meine Arbeitssprache inzwischen ist Englisch. Das heißt, ich rede und denke Stunden am Tag auf Englisch. Und ich habe gemerkt, das hat sich ausgewirkt auf meine deutsche Sprache. Ich habe gemerkt, dass ich im Deutschen wieder sehr stark dazu tendiere, ins generische Maskulinum abzudriften, einfach weil es dieses Gender-Problem im Englischen nicht gibt. Das heißt, wenn du oder auch die, die zuhören, sich an der Stelle wundern, warum diese hochpolitische Transperson irgendwie im generischen Maskulinum spricht, es liegt daran, dass ich Englisch rede die meiste Zeit.
Okay, vielen Dank für die Info.
Du hast ja letztes Jahr auch deine Forschungsergebnisse in einem Buch, Trans, Sternchen und Sex, veröffentlicht, in dem es auch ein Teil geht, in dem es um Beratung geht. Jetzt wäre die Frage, hast du Lust, da vielleicht nochmal die wichtigsten Erkenntnisse kurz zusammenzufassen?
Ich denke, das Wichtigste erstmal ist, die eigenen Vorannahmen zu Geschlecht und Sexualität und zu Trans und geschlechtlicher Vielfalt zu untersuchen, zu dekonstruieren, abzubauen. Das heißt an der Stelle, sich wirklich gründlich zu informieren. Auch dafür ist das Buch natürlich ganz ausgezeichnet geeignet. Und dann den Gegenübern auch zu signalisieren, dass diese Arbeit stattgefunden hat. Im Beratungsteil steht zum Beispiel sowas drin, wie dass BeraterInnen einerseits nichts voraussetzen dürfen und gleichzeitig auf alles gefasst sein müssen. Und um das ein bisschen konkret zu machen, Beispiel, da ist eine Person in der Beratung, sagen wir Transmann. Nur weil da eine männliche Person vor mir sitzt, darf ich als Berater nicht davon ausgehen, dass diese Person heterosexuell ist, also auf Frauen steht. Die Wahrscheinlichkeit, dass er auf Männer steht, ist genauso hoch. Ich darf nicht davon ausgehen, dass diese Person kein Schwangerschaftsrisiko hat. Und gleichzeitig muss ich davon ausgehen, dass es sehr gut möglich ist, dass es für diese Person fast unmöglich ist, über solche Dinge wie Sexualität und Schwangerschaft überhaupt nur zu sprechen, geschweige denn nachzudenken. Ich muss einerseits davon ausgehen, dass da vielleicht eine Person sitzt, die überhaupt nicht in der Lage ist, über Sexualität auch nur nachzudenken und ihr sexuelles Potenzial noch überhaupt nicht ergründet hat. Und gleichzeitig muss ich auch davon ausgehen, dass da vielleicht gerade jemand im Erstgespräch sitzt, der mit mir über Möglichkeiten sprechen möchte, schwanger zu werden. Und ich darf nicht davon ausgehen, nachdem wir diese Frage geklärt haben, ist diese Person heterosexuell, homosexuell oder vielleicht auch queer? Nachdem ich das geklärt habe, darf ich trotzdem nicht davon ausgehen, dass es das bedeutet, was ich normalerweise glaube, was es bedeuten würde. Also nur weil dieser Transmann in einer heterosexuellen Beziehung ist, heißt das noch lange nicht, dass er kein Schwangerschaftsrisiko hat. Weil es kann sein, dass er neben seiner Beziehung auch gleichzeitig noch sexuelle Kontakte mit Cis-Männern hat. Es kann auch sein, dass seine Partnerin selbst eine Transfrau oder Transperson ist und die beiden gerade versuchen, ein Kind zu zeugen. Es kann auch sein, dass er versehentlich schwanger geworden ist und sich bei mir danach erkundigen will, wo er eine transsensible Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle findet. Und an der Stelle habe ich ja gerade noch nicht mal über wirklich Sexualität konkret gesprochen, sondern so wie es so üblich ist gesellschaftlich, bin ich einmal außen herum geschwommen.
Es geht ja hauptsächlich um SozialarbeiterInnen. Mhm. Und ein bisschen ist die Frage, wie Personen vielleicht auch die Sichtbarkeit von geschlechtlicher Vielfalt deutlich machen können, wenn sie selber nicht betroffen sind.
Ich bin gerade am Überlegen, ob sie das eigentlich müssen, weil geschlechtliche Vielfalt macht sich schon selber sehr gut sichtbar, wenn sie den Raum dafür hat. Womit ich sagen will, ich glaube, cisgeschlechtliche Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, muss man ja dann ohne Unterstrich sagen, müssen gar nicht unbedingt mehr geschlechtliche Vielfalt sichtbar machen. Es reicht, wenn sie den akzeptierenden, diskriminierungsarmen Raum dafür schaffen, in dem genderdiverse, trans- und nonbinäre Personen und Interpersonen sichtbar sein können in einem safen Rahmen.
Aber bleibt es dann nicht dabei, dass die Personen sich selber outen müssen? Das ist so ein bisschen meine Idee dahinter, dass ich das Gefühl habe, wenn ich es nicht als professionelle Person den Raum öffne, indem ich bei der Ansprache direkt sage, wie möchtest du angesprochen werden, welches Pronomen ist das, was du bevorzugst, dass ich dann direkt wieder den Ball zurückspiele und die Person, die es eben nicht in dieser Zweigeschlechtlichkeit irgendwie sich definiert oder wiederfindet, muss von sich aus ansprechen, ich möchte anders angesprochen werden.
Das ist eine spannende Frage. Und ich würde sagen, ich glaube, das ist ein Stück weit genau das, was ich gemeint habe. Dass SozialarbeiterInnen den Raum aufmachen, ist zum Beispiel zu sagen, wir machen jetzt eine Pronomensrunde bei der Vorstellung. Das ist, wenn die Einrichtung im Anmeldeformular auch eine nonbinäre Option anbietet.
Für mich klingt es ein bisschen so wie Basics, die eigentlich überall vorhanden sein sollten. Jetzt auch gar nicht nur in der sozialen Arbeit, sondern einfach gesamtgesellschaftlich. Mhm. Sowas wie Ansprache, sowas wie non-binäres Ankreuzsystem, wenn es denn überhaupt Kästchen zum Ankreuzen geben muss. Mhm. Und das aber nicht nochmal extra, wenn das selbstverständlich gehandhabt wird, dass nicht nochmal extra darauf hingewiesen werden muss. Wir sind übrigens offen für vielfältige Geschlechteridentitäten.
Ja, gerade im Moment ist es so, dass jede Einrichtung und jede Sozialarbeiterin sich aktiv als unterstützend positionieren muss, weil Transpersonen davon ausgehen können, dass jede Person, die sich nicht aktiv positioniert, höchstwahrscheinlich keine Ahnung hat. Und weil sie keine Ahnung hat, stellenweise verletzend und oder diskriminierend agieren wird. Das heißt, gerade im Moment ist es quasi so, ich muss die Fahne hochhalten, sagen, ich bin einer von den Guten, weil alle Menschen, die das nicht tun, weiß man genau, da ist man nicht safe. In einer perfekten Welt, um so auf die Utopien zu kommen, in einer Welt, in der ich davon ausgehen könnte, als trans- oder nonbinäre Person überall genauso willkommen und genauso akzeptiert zu sein wie als cis-Person, wäre das nicht notwendig. Und diese perfektere Welt kann ein Stück weit von Institutionen und Profis, SozialarbeiterInnen geschaffen werden, indem sie diesen Raum aktiv aufmachen. Und dann, wenn dieser sichere Raum da ist, dann werden trans- und nonbinäre Personen schon selber die Fahne hochhalten und sagen, hier bin ich. Es gibt ein unglaublich großes Bedürfnis der trans- und genderqueeren Community, sich zu zeigen und in der Welt zu sein. Das heißt ja nicht, dass Menschen sich an der Stelle outen sollen. Das sollen ja bitte nur die tun, die das gerne tun wollen und die gerne offen sichtbar sein wollen. Es wäre aber auch gar nicht notwendig. das zu tun.
Ja.
Es hat ja jede Person auch genauso das Recht, Stealth zu leben. Stealth ist das Wort, das verwendet wird, wenn zum Beispiel eine Transperson in ihrem Identitätsgeschlecht lebt und zwar so, dass keiner über diese Transvergangenheit Bescheid weiß.
Hast du Lust, dass wir nochmal über die Utopie sprechen? Vielleicht können wir auch vorher starten, bevor wir in die Utopie-Überlegungen gehen, nochmal kurz uns austauschen, warum wir denken, dass Geschlecht überhaupt so wirkmächtig ist und überhaupt so eine große Rolle spielt.
Ich würde denken, es ist eine der fundamentalen Distinktionskategorien, die die Menschheit seit ihrer Entstehung begleitet.
Distinktion heißt was nochmal genau?
Unterscheidung. Also du kannst jede menschliche Gesellschaft anhand von Geschlecht relativ einfach in zwei große Gruppen plus ein paar zerquetschte aufteilen. Und das bietet sich einfach an für jede Gesellschaft, die hierarchisch organisiert ist. Und welche ist das nicht bisher? Bietet es sich an, entlang dieser Achse einen Machtunterschied, eine Hierarchie einzuführen?
Puh, ja, das macht Sinn. Wahrscheinlich werden wir das hier auch nicht auflösen können oder mit ziemlich großer Sicherheit werden wir das hier nicht auflösen können. Vielleicht gucken wir auf die Zukunft und denken uns in die Utopie ein. Das heißt, wie könnte eine Welt aussehen, in der es nur ein Geschlecht gibt, welches queer ist, oder in der es unendlich viele Geschlechter gibt, oder vielleicht auch die Kategorie Geschlecht ganz abgeschafft wird? Ich frage mich gerade, ob es vielleicht auch egal ist, welches Szenario davon letztendlich umgesetzt werden würde, weil ich mir vorstellen könnte, dass die Auswirkungen im besten Fall die gleichen sind oder sein können.
Würde ich, glaube ich, so gar nicht unterschreiben. Und ja, ich glaube, früher hätte ich dir dazu gestimmt. Es gibt diesen großartigen Roman von Marge Piercy, Frau im Abgrund der Zeit. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Beschreibt eine utopische Zukunft, in der Geschlecht als soziale Kategorie tatsächlich aufgelöst ist. Alle Menschen haben das gleiche Pronomen per für Person und Menschen haben prinzipiell drei Eltern, werden aber auch nicht mehr geboren. Embryonen werden in Brutkästen ausgetragen. Und auf eine Art beschreibt es eine sehr spannende utopische Zukunft, in der Geschlecht als soziale Kategorie tatsächlich aufgelöst ist. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob ich jetzt persönlich überhaupt eine komplette Auflösung dieser Kategorie haben wollte. Ich kann an der Stelle auch als Transmann, der sich sein Geschlecht auch irgendwie sehr hart erkämpft hat auf eine Art, kann ich auch sagen, dass ich unglaublich viel Spaß daran habe, an meinem Geschlecht und dieses Geschlecht zu haben. Und ich fände das sehr schade, wenn ich das aufgeben müsste, nur weil der Rest der Gesellschaft glaubt, dass keine gleichberechtigte Gesellschaft möglich sein kann, ohne diese Kategorie aufzulösen. Ich würde vielmehr für eine Gesellschaft der geschlechtlichen Vielfalt plädieren, in der alle Menschen genau den Geschlechtsausdruck und die Geschlechterrolle für sich herausarbeiten können, die gut zu ihnen passt und die sich für sie richtig anfühlt, natürlich im respektvollen Miteinander mit allen anderen. Also für toxische Männlichkeit ist dann natürlich in so einer utopischen Gesellschaft kein Platz. Aber nur weil wir als FeministInnen, und da schließe ich mich jetzt als Feministen irgendwie explizit mit ein, nur weil wir toxische Männlichkeit verdammen, und das zu Recht, heißt es ja noch lange nicht, dass es keine wertschätzenden, ganzheitlichen, gesunden Formen von Männlichkeit gibt. Und die dürfen und sollten auch zelebriert werden. Genauso wie ganzheitliche, gesunde Formen von Femininität und von Androgynität, Nonbinarität, Bigeschlechtlichkeit, für all das sollte und darf oder muss Raum sein.
Das klingt wunderschön. Ich weiß nicht genau, wie das aufgelöst werden kann, weil ich in mir, auch wenn ich es ganz schrecklich finde, an manchen Punkten auch so eine Höherwertigkeit von Männlichkeit habe. Und da weiß ich gar nicht, wie ich die auflösen kann, wenn wir in diesem Geschlechtersystem bleiben.
Vielleicht wirst es nicht du sein, Entschuldigung, was für Pronomen benutzt du eigentlich für dich?
Sie ist meistens okay.
Okay, vielleicht muss das gar nicht du sein, die das für dich auflöst. Vielleicht sind das deine Enkel oder Großneffen, Nichtinnen, die das tun werden. Vielleicht ist das keine Aufgabe, die wir uns in unserer Generation vornehmen sollten zu erreichen, sondern auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Da plädiere ich auch immer für ein bisschen Freundlichkeit mit uns selber. Wir arbeiten so gut wir können daran, unsere Utopie aufzubauen, aber das heißt noch lange nicht, dass wir immer alles richtig machen müssen.
Da hast du total recht, nehme ich total an und merke auch, dass mein Herz sich gerade wieder erwärmt. Das stimmt total. Und vielleicht geht es wirklich eher darum, die ersten Schritte hin zu einer besseren Welt zu gehen und da trotzdem irgendwie auch liebevoll mit sich zu sein, wenn nicht alles erreicht werden kann, was ich gerne hätte.
Um nochmal einen ganz klitzekleinen Schritt zurückzumachen, was ich schon wichtig fände, wäre die Abschaffung der rechtlichen Kategorie Geschlecht. Nicht jetzt sofort. Deutschland hat gerade eine dritte Geschlechtskategorie eingeführt, vor ein, zwei Jahren, die noch vollkommen unsichtbar ist. Und gerade im Moment finde ich das tatsächlich noch wichtig, dass die da ist, dass sie sichtbarer wird, weil es mit dazu beiträgt, Intermenschen sichtbarer zu machen. Aber langfristig, denke ich, sollten wir diese rechtliche Kategorie abschaffen, dringend, weil sie zu nichts Nütze ist und mehr Schaden anrichtet. Es gibt bis heute Gesetzestexte, die Männer und Frauen ungleich behandeln und Menschen mit diversem Geschlechtseintrag in der Regel noch nicht mal erwähnen.
Hast du da Beispiele im Kopf?
Es gibt medizinische Behandlungen, das ist für Transpersonen öfter mal ein Problem, dass oft Transmänner keine Gebärmutter- oder Brustkrebsvorsorge bekommen können, weil das in ihrem rechtlichen Geschlechtseintrag nicht vorgesehen ist.
Und gehen wir den Schritt jetzt einmal weiter vor und spinnen mal ein bisschen rum,
ja,
wie eine Welt aussehen könnte?
Eine Welt der geschlechtlichen Vielfalt. Also ich würde sagen, auf eine Art haben wir die ja schon. Wir haben jetzt ich meine, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich in Berlin lebe.
Sicherheit.
Aber wir haben den Raum, um geschlechtliche Vielfalt zu leben, in einem Ausmaß oder in einem Umfang, wie er zumindest in der modernen Geschichtsschreibung, glaube ich, bisher nie da gewesen ist, zumindest in unserer geografischen Region. Und das ist ja erstmal total schön.
Ich habe gerade gedacht, es gibt ja in der Regel für Kinder und Jugendliche, je nach Glaube, aber in der Regel irgend so ein
Initiationsritus.
Genau, wo ich gerade dachte, das könnte zum Beispiel sein, ich suche mir meinen Namen jetzt selber aus. Also sprich, Kinder kriegen bei Geburt halt, was die Eltern wie auch immer denken, wenn es denn Eltern als Wort überhaupt noch gibt, aber die Menschen oder der Mensch, bei dem das Kind aufwächst und groß wird, gibt dem einen vorläufigen Kindernamen oder so. Und dann ist es vorgesehen, in dem Alter von 13, 14, die Person gibt sich jetzt den Namen.
Und du hast Frau am Abgrund der Zeit doch gelesen.
Nein, habe ich nicht.
Das passiert nämlich genau so.
Also tatsächlich würde mir das gefallen und ich finde es auch gerade schön. Ich werde den Roman auf jeden Fall lesen und finde es aber auch total schön, dass es ja anscheinend doch auch ähnliche Themen dann irgendwie auch gibt, die so mit als erstes dann aufploppen und du sagst sofort, alles klar, das steht da schon und das war in den 70ern schon die Utopie.
Einiges wäre sicher anders in unserer Utopie als in der von Marge Piercy. Ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob ich es für notwendig halte, dass Kinder nicht mehr von Menschen ausgetragen werden. In dem Buch ist das eins der Mittel, das sie nutzen, um die Gleichheit zwischen den Geschlechtern beziehungsweise um geschlechtliche Unterschiede auszuradieren. Das finde ich auf eine Art eigentlich recht schade, weil wer sagt denn, dass Männer keine Kinder gebären können? Um diesen Gedanken weiterzuspinnen, was wäre denn in dieser utopischen Welt? Ich würde denken, dass wir auch keine heterosexuelle Ehe mehr als Normmodell haben, sondern eine Vielfalt von intimen Beziehungsformen. Sicher mehr Menschen, die in polyamorösen Konstellationen leben und Menschen, die in monogamen Beziehungen leben, weil sie sich dafür entscheiden, dass sie das so wollen. Nicht, weil es die gesellschaftliche vorgegebene Norm ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es viel mehr Elternkonstellationen gibt, also wo eben ein, zwei, drei oder auch vier Menschen gemeinsam ein Kind haben oder mehrere Kinder haben, anstatt dass es immer zwei Menschen sind, ein Mann und eine Frau, die gemeinsam 2,4 Kinder haben. Und ich glaube, dass in unserer Zukunft es definitiv ein geschlechtsneutrales Pronomen geben wird, das Standard für alle ist. Erstmal.
Ja, ich bin gespannt, welches Pronomen das sein wird.
Wir haben ja heute Kinder, die sich in der Kita als transgeschlechtlich outen, für die es unglaublich wichtig ist, in ihrer Geschlechtsidentität zu leben. Geschlechtliche Selbstbestimmung bedeutet, dass du ab dem Zeitpunkt, ab dem du verbal dazu in der Lage bist, dich auszudrücken, verkünden darfst, zu welchem Geschlecht du dazugehörst. Das kann sich ändern und bei vielen Menschen verschiebt sich das im Laufe der Zeit. Aber diese Freiheit ist von vornherein wichtig.
Was ich mich gerade frage, wenn es einfach eine komplette Gleichberechtigung gibt und alle Geschlechter gleich anerkannt sind, frage ich mich, ob es überhaupt noch die Dringlichkeit hat, sich da drin identifizieren zu wollen, so früh. Ich könnte mir vorstellen, dass es gerade so wichtig ist, weil es eben nicht das ist, was vorgesehen ist und darüber du an Grenzen stößt und dir immer wieder gezeigt wird, nein, so bist du nicht richtig. Und deshalb kommt so dieses Bedürfnis der Akzeptanz, doch, ich bin genau so richtig. Aber wenn, egal wie du wärst, alles richtig wäre, frage ich mich, ob sich dann nicht vielleicht eben doch über kurz oder lang in dieser Gesellschaft Geschlecht einfach abschaffen würde, weil es eben keine Bedeutung mehr hat.
Es ist eine sehr spannende Frage. Und ich würde an der Stelle behaupten, dass es auch ein Stück weit eine ideologisch motivierte Frage ist. Das Ding ist, es gibt an der Stelle zwei unterschiedliche und sich gegenüberstehende Ideologien, die hinter so einer Frage stehen können. Und die eine Seite davon ist, eine Gesellschaft, in der alle gleichermaßen respektiert und anerkannt sind, braucht die überhaupt noch Geschlecht? Und das ist ein sehr schöner Gedanke. Gleichzeitig höre ich eine ganz ähnliche Argumentation, aber auch öfters von konservativer Seite. Und da geht es oft in diese Richtung von, also das kann halt auch hinauslaufen auf, wenn die Umstände nur gut genug wären, dann bräuchten Transpersonen gar keine Transitionen mehr und dann gäbe es auch gar keine Transpersonen. Und das folgt dieser Schule, Geschlecht ist rein sozial konstruiert und da gibt es relativ gefährliche historische Beispiele, weshalb ich diesen Grundgedanken, Geschlecht ist nur sozial konstruiert, massiv zurückweisen würde. Das war nämlich damals auch die Hypothese von einem Arzt namens John Money, der in den 50er Jahren in den USA dieses Behandlungsschema ausgearbeitet hat, dass Intersex-Personen operativ an ein Geschlecht angepasst werden müssen. Und dieses Paradigma, Dogma, wie auch immer man es nennen möchte, war über 50 Jahre lang bis heute zum Teil so präsent, dass an intergeschlechtliche Menschen geschlechtsnormierende, genitalverstümmelnde Operationen vorgenommen wurden und werden im Säuglingsalter zum Teil, um sie an ein Geschlecht anzupassen. Alles aus diesem ärztlichen Machbarkeitswahn heraus und zurückgehend auf die Hypothese, Geschlecht ist rein sozial konstruiert und es ist möglich, einer Person eine Geschlechtsidentität zuzuweisen und sie darin aufwachsen zu lassen. Also das, was ich jetzt hier an der Stelle erzähle, ist die perfide Zuspitzung dieser Position auf eine unglaublich gewaltvolle und schädliche Position. Aber es ist eben auch eine Warnung, dass wir sehr vorsichtig sein müssen mit solchen Ansätzen.
Ich finde, ein ganz großer Unterschied da drin ist halt genau das, was du gesagt hast, dass das eine eine Fremdbestimmung ist und das andere eine Selbstbestimmung. Und ich glaube, das ist was, was Mensch sehr gut im Blick behalten muss. Das heißt, nur ich ganz alleine kann mich definieren und bestimmen, niemand anders sonst und auch niemand anders sonst darf das. Und das ist, finde ich, genau das, was da die Unterscheidung drin ist, ob jemand meint, er kann oder sie oder Per kann mit mir machen, wie gewollt, mit irgendeiner Ideologie dahinter. Oder es wird per Gesetz festgeschrieben, es gibt eine Selbstdefinition von allen menschlichen Lebewesen auf dieser Welt.
Ich verstehe schon, was du meinst. Und du hast es ja auch am Anfang formuliert, als wenn wir alle diskriminierenden Faktoren in dieser Welt abschaffen, vielleicht verschwindet ja dann die Kategorie Geschlecht von allein. Und ich kann mir auf eine Art durchaus vorstellen, dass das passiert. Oder ich würde denken, dass die Kategorie Geschlecht sehr viel weniger bedeutsam wird in einer Gesellschaft, die geschlechtliche Vielfalt zelebriert. Wir wissen auch alle, dass utopische Ideen auch sehr borniert werden können und in neue Formen von Normierungsdruck umschlagen können. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, wir müssen in dieser utopischen Gesellschaft auch genauso vorsichtig sein, Dinge sorgfältig abwägen, beobachten, sich austauschen, wertschätzen und freundlich miteinander sein, um eben genau zu verhindern, dass neue Formen der Normierung entstehen, die den Alten in ihrer Schädlichkeit in nichts nachstehen.
Ja, finde ich einen sehr schlauen Gedanken und schön, dass du den nochmal sagst. Das heißt aber, eigentlich geht es in erster Linie, wie du es gerade gesagt hast, um einen wertschätzenden, liebevollen Umgang mit Vielfalt in jeglicher Form.
Und die Bereitschaft zur Auseinandersetzung, die Bereitschaft, Kritik auszuhalten und auszusprechen und das auf eine wertschätzende Art und Weise zu tun. Also im Grunde würde ich sagen, geht es gerade nicht darum, dass wir uns alle einig werden, sondern darum, dass wir lernen, gesunde Diskurse zu führen.
Na und finde ich auch, dass wir blinde Flecken haben und dass wir einfach manchmal auch Verunsicherung aushalten müssen in uns selber und da einen Umgang mitfinden müssen.
Zustimmendes Brummen von meiner Seite.
Und gibt es noch abschließend irgendwas, was du gerne noch loswerden möchtest, worüber wir vielleicht auch noch gar nicht gesprochen haben oder was du explizit den Personen in der sozialen Arbeit nochmal mitgeben möchtest?
Ich glaube, für Personen in der sozialen Arbeit, einmal möchte ich eine Anerkennung aussprechen dafür, dass Personen in der sozialen Arbeit es auch wirklich nicht einfach haben, ihren Job in Sachen trans- und geschlechtliche Vielfalt richtig zu machen. Es wird ja insgesamt sehr viel über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt gesprochen und gleichzeitig stelle ich auch immer wieder fest, dass viel von dem Material, das es gibt, halt doch eher sehr an der Oberfläche bleibt und oft auch mehr auf sexuelle Vielfalt im Sinne von gleichgeschlechtliche Lebensweisen abzielt als auf Trans-Lebensweisen. Und es ist tatsächlich gar nicht so einfach, wirklich gutes Informationsmaterial zum Thema Trans zu finden, ohne sich sehr tief einzugraben. Und im Bereich non-binäre Lebensweisen wird das dann nochmal stärker. Das heißt, als Sozialarbeiter in sich wirklich gut in das Thema einzuarbeiten, ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, das möchte ich anerkennen. Ja, der Job ist nicht einfach. Und ich glaube, was ich Leuten dann gerne mitgeben würde, ist ein arbeitet an der Stelle wirklich KlientInnen zentriert und folgend und geht erstmal davon aus, dass die Person, die euch gegenüber sitzt, Experte ist in eigener Sache. Und gleichzeitig müsst ihr auch davon ausgehen, dass die Menschen, mit denen ihr arbeitet, vielleicht noch selbst dabei sind, ExpertInnen in eigener Sache zu werden und ihr eben auch nicht nur folgend arbeiten könnt, sondern oft ist es auch die Aufgabe von SozialarbeiterInnen, gemeinsam mit ihren KlientInnen sich schlau zu machen und gemeinsam zu lernen und gemeinsam Fehler zu machen. Und oft ist es einfach ein holpriger Weg. Und an diesem holprigen Weg führt oft nichts vorbei. Und ich habe in meiner Zeit als psychosozialer Berater einige SozialarbeiterInnen getroffen, die ihre KlientInnen zu mir in die Beratung begleitet haben. Und das waren in aller Regel Leute, die wenig informiert waren, die noch wenig Ahnung vom Thema hatten, die aber wertschätzend begleitend mit ihren KlientInnen diesen Weg gegangen sind und dabei für sich selbst und für ihre KlientInnen viel gelernt haben. Manche von denen sind auch wiedergekommen, weil die Erfahrung ist, wenn sich mal eine Transperson outet und einen guten Ort bei dir findet, dann wird sich die nächste Transperson auch bei dir outen und wird dich auch finden.
Das waren schöne Abschlussworte, finde ich. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch
Sehr gerne.
und auch die Offenheit. Es hat mir viel Freude bereitet, auf jeden Fall.
Das war der Podcast für mehr Sternchen im Alltag. Ich hoffe, ihr konntet die ein oder andere Anregung für euren Praxisalltag mitnehmen. In den Shownotes findet ihr den erwähnten Roman sowie empfehlenswerte Literatur zum Ein- und Weiterlesen. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis dann. Tschüss.